Ich möchte dich nur aus ärztlicher Sicht warnen. Vielleicht bist du von Satchinanda Swami als Anschauungsbeispiel bestellt worden, würde Franco vielleicht auch sagen. Dann würde das das Erste sein. Also ich nehme an, das kann man nicht nur, das würdest du nicht nur von einer Pulsdiagnose, du würdest noch was anderes befragen müssen. Das Erste wäre aber ein Nicht-Wahrhaben wollen. Das kann nicht sein. Warum ich? Das wäre ungerecht. Das Nächste, was dann kommt, der nächste Schritt, ist sogar Zorn. Wie gemein! Mein Nachbar, der hat auch so ungesinnt gelebt wie ich, nicht und ich. Zorn. Das Nächste ist Verhandeln mit den Schicksalen. Nicht, oh Doctor, please help me. Können Sie mir nicht noch 5 Tage geben? Srila Prabhupada hat von einem Freund beschrieben, der hörte, dass er sterben müsste. Nicht ein Freund, es war ein ihm Bekannter, ein reicher Mann, der sagte zum Doktor, können Sie mir nicht noch 5 Tage geben? Ich bin bereit, auch wenn es eine komplizierte Sache sein sollte, die kostspielig ist, wirklich viel Geld dafür zu geben. Nicht ein richtiges Verhandeln mit dem Tod. Und mit dem Schicksal. Nicht? Schließlich kommt dann eine Phase der Depression. Der Mensch versteht, ja, ich bin jetzt einem Tod geweihter, das wird bald eintreten und wird sehr, sehr traurig. Er wird traurig, wenn er sehr angehaftet ist. Sagen wir mal, wenn er gerade etwas aufbaut, vielleicht eine Familie oder ein Alterssitz oder an seiner Karriere arbeitet oder irgendwelche Dinge in dieser Welt hat, die er zu erledigen hat. Er wird aber auch traurig, wenn er gute Freunde hat. Seine Frau vielleicht oder andere gute Freunde. Und er weiß, ihm wird klar, dass er all das plötzlich verlassen muss. Alles wird ja plötzlich zum Nichts, hohl, wie aus Glas. Nicht schmeckbar, nicht anfassbar, also anfassbar, schon nicht erfahrbar. Die Welt wird aus Glas, unbrauchbar zum Leben. Dann kommt das sich fügen in das Unvermeidliche. Manchmal passiert das nicht. Ich möchte nachher einen Erlebnisbericht aus einem Hospital vorlesen, wo der Betreffende sich nicht damit abfinden konnte, sondern mit nackten Entsetzen starb, als es dann doch geschah. Aber wir wollen weiter durch die Stufen hindurchgehen. Wenn man aus der Depression und mit dem Schicksalhandeln noch herauskommt, geht es in die Fügung. Und dann geht es auch zu Hoffnung. Dass man zu Gott kommt. Man hat bei Menschen, die sich fügen, das Unvermeidliche, plötzlich die loslassen konnten, während sie noch lebten, hat man plötzlich gemerkt, dass ihr Gesicht einen fast fröhlichen Gesichtsausdruck umspielte. Diejenigen, die loslassen konnten, ich muss das nochmal wiederholen, nur diejenigen, die loslassen konnten, diejenigen, die angehaftet bleiben, da geht es dann nicht. So, diese Phasen hat Elisabeth Kübler-Ross herausgefunden in einer guten und ernstzunehmenden wissenschaftlichen Arbeit. Es ist ein Buch darüber veröffentlicht worden, was ich sogar hier habe, denn ich habe es mir geliehen von einem der Teilnehmenden dieses Seminars, das heißt Interviews mit Sterbenden. Trotzdem muss dieses Buch kritisiert werden. Denn sowohl und so nobel die Absichten von Frau Kübler-Ross waren, hat sich doch in weiteren Forschungen, das ist schon etwas Altes, aber etwas Älteres und ist eine Art Standardwerk, hat sich doch gezeigt, dass es Menschen gibt, die ganz anders reagieren. Insbesondere bei Menschen, die einen tief religiösen Halt haben in ihrem Leben oder einen spirituellen Halt, die gehen nicht unbedingt durch diese Phasen hindurch der der Auflehnung zum Beispiel, oder dem Zorn oder der Depression. Das ist dort anders. Das muss man noch dazu sagen. Trotzdem sind diese Dinge in dem psychologischen, sagen wir mal, den Gedankenstrom oder in dem Strom unserer Psychologie schon verankert. Sowas kommt schon vor, aber in der Schwere, aber das variiert sehr, besonders bei Menschen, die in einem spirituellen Leben sind. So, nachdem wir das nachdem wir das gemacht haben, diese kleine Analyse, möchte ich jetzt in die letzte Lebenszeit eines Menschen hineingehen. Ich möchte es sehr dezent tun und sehr vorsichtig. Ich möchte euch als meine Seminarteilnehmenden herzlich bitten, sich auch mal vorzustellen, dass entweder, ich würde sagen, dass ein lieber Mensch, vielleicht euer Vater oder eure Mutter, wenn ihr eine gute Beziehung zu ihnen habt, oder ein guter Freund, sagen wir, mit dem wir in den Urlaub gegangen sind und der sich eine schwere Verletzung bei einem Bergausflug zugezogen hat, nicht? Wie auch immer, ich glaube, ihr habt selber eine gute Fantasie, euch mal vorzustellen, dass tatsächlich ihr das so erlebt. In der letzten Lebenszeit verspürt ein Sterbender das Bedürfnis, sich zurückzuziehen und für sich alleine zu sein. Man muss das unbedingt respektieren. Der Sterbende will Bilanz ziehen aus seinem Leben. Er schläft auch viel. Wir sollten ihn schlafen lassen, weil er in Träumen eine unglaubliche Nachholarbeit macht und Verarbeitungsarbeit leistet. Wenn wir sehen, dass er sich zurückzieht, ist es ganz gut, einfach ein bisschen stille Anteilnahme zu leisten. Einfach nur da zu sitzen, nicht zu reden, wenn man merkt, dass es in ihm geht und dass er reist und so weiter. Einfach nur eine Präsenz zu sein. Der Sterbende wird immer weniger den Wunsch haben, zu essen. Es ist dann nicht gut, wenn man ihn drängt, ess doch etwas, sonst stirbst du doch. Nicht? Er wird immer mehr den Wunsch haben, Flüssiges zu sich zu nehmen. Und man sollte das bereit haben. Und vielleicht Eiswürfel zum Schluss, wenn er nicht mehr trinken kann, oder einfach einen feuchten Lappen, an dem er so zieht, wie damals, als er noch ein kleines Baby war. Nicht, wo er auch Flüssigkeit eingesogen hat, an der Mutterbrust. Während er weiter in den Tod hineingeht, kommt bei ihm etwas auf, was man als fehlende Orientierung beschreiben kann. Ich war schon mal bei einer Sterbenden und war zunächst einmal enttäuscht, dass sie mich nicht erkannte. Ich kannte sie nicht. Wie ich gesagt habe, habe ich bis sagen wir mal, ich habe erst einen Sterbenden bewusst aufgesucht, aber damals wurde ich einmal hineingebeten in einen, weil ich da gerade gepredigt hatte und die Leute, die den Eindruck hatten, es wäre irgendwie nutzbringend, wenn sie noch einen Mönch sehen würde. Es war eine Oma, die, glaube ich, noch eine Woche weitergelebt hat. Und es fehlte ihr Orientierung. Das ist der Mönch, von dem wir gesagt haben, und sie schaute mich an und sah mich nicht. Das liegt daran, dass der Sterbende schon einen Fuß sozusagen hat auf der anderen Seite des Lebensufers und manchmal stärker dasteht und manchmal dann aber wieder stärker hier steht. Das wandelt sich. Er redet dann etwas oder die Sterbenden reden dann etwas, was vielleicht gar keinen Sinn für uns macht. Man nennt das in der Medizin Demenz, also das. Aber was auch psychologisch geschieht ist, die leben plötzlich in einer eigenen Wirklichkeit, die bereiten sich auf den Übergang vor. Ich kann es nur so mit dieser Geste machen. Wir sind mal hier mehr auf diesem Lebensufer, dem diesseitigen und dann mal ein bisschen mehr dem jenseitigen und so weiter und so fort. Es ist wichtig, ihm die Wirklichkeit zu lassen, nicht zu sagen, ach, das ergibt doch keinen Sinn in unserem wissenschaftlichen Sinne, was du da sagst. gewesen. Nicht? Das wäre, man würde ihn sehr unterbrechen und stören in seiner Welt. Es überfällt plötzlich den Sterbenden eine Unruhe. Er fängt an den Leichentüchern zu zupfen. Es kommt ziellose Arm- und Beinbewegungen hervor, die manchmal ein bisschen erschreckend wirken. Aber das ist halt die Unruhe, die vor dem Tod auftritt. Zu dieser Zeit kriegen die Sterbenden Signale, die nur sie lesen können, wo sie plötzlich wissen, es wird bald soweit sein. Und dann gibt es etwas, von dem man sich nicht täuschen lassen sollte, was ganz natürlich ist. Es kommt sehr oft vor, dass ein letztes Aufblühen der Lebenskraft kommt. Plötzlich ist er ganz klar, verlangt nach einer Mahlzeit, die er vielleicht zu Lebzeiten gerne gehabt hatte. Und man rennt begeistert in die Küche und denkt, ja, jetzt mache ich ihm Rüschlis. oder Rüstis oder so. Ich kann es eben leider nicht so gut, das Schweizerdeutsch. Er wirkt sehr wach und klar und äußert den Wunsch, sich noch hinzusetzen, bitte richte mich auf, bitte lass mich auf den Stuhl sitzen, lass mich den Garten überschauen, wie ich es so getan habe. Und das ist ein letztes Aufbäumen der Lebenskraft. Und dann kommen halt die Anzeichen, dass der Tod sich nähert. Daran kann man sehen. Der Blutdruck sinkt, der Puls verändert sich, die Körpertemperatur gerade von den Extremitäten, den Armen und den Beinen, lässt nach. Es hilft dem Körper, es hilft dem Sterbenden, wenn wir versuchen, mit einer Wärmeflasche zum Beispiel oder einem Heizkissen diese Stellen warm zu halten. Wir können ihn fragen, würdest du es lieber sehen? Und sehr oft wird er einstimmen. Aber man muss sich darauf gefasst machen, dass er dann plötzlich wieder anfängt zu schwitzen. Also diese wechselseitigen Dinge. Dann sollte man die Warmdecken wieder wegnehmen und eine leichte Leine darüber decken. Dann wird sich der Atem verändern. Dann kann schnell werden, bis zu 40 Atemzüge in der Minute. Und dann, das wird in den Sanskrit-Schriften beschrieben, kann die Lunge es nicht richtig mehr schaffen, dann fängt der Atem an zu rasseln und es gibt zum Teil ein Gurgeln in der Kehle. Der Schleim kann nicht abgehustet werden und das klingt für Beistehende also total schockierend. So ein rasselnder, für uns noch nie dagehörter Klang kommt dann plötzlich auf. Und dann ist es sehr wichtig, wenn wir dabei sind, dass wir selber ruhig bleiben. Es hilft ihnen ein bisschen aufzurichten, dann ist es einfacher für ihn. Aber wir sollten ruhig bleiben. Wenn wir dann in Panik geraten, ist es besser, lieber kurz rauszugehen und sich zu fassen und wieder zurückzukommen, wenn es soweit ist. Und dann geht es recht heftig zu mit dem Rasseln des Atmens. Dann kommt der Lebenskampf. Es ist wichtig, wenn wir dabei sind, wenn wir ihm helfen wollen, ganz ruhig zu atmen. Ganz ruhig, dass er es auch hört. Das ist eine unglaubliche psychologische Halt für den. Es tut sich dann ein besonderer Geruch verbreiten, dann ist es gut, wenn wir eine Duftlampe wie diese oder ähnliche haben. So weiter. Und dann kommt das Koma. Ich rede jetzt von so dem, womit man normalerweise zu rechnen hat, nicht? Nun, ganz eine wichtige Empfehlung für euch. Im Koma, wir sollten nicht denken, oh, nun ist er schon hinübergegangen. Aus den Nahtoderfahrungen in vielen Kliniken wissen wir, dass die Sterbenden nochmal vom Koma aufwachen können. Und wir wissen auch aus unserer Philosophie, dass sie dann noch alles wahrnehmen. Im Koma nehmen die Sterbenden noch alles wahr. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich sehr genau seiner Worte bewusst ist, die man sagt. Man sollte nicht jetzt so reden, als wäre er schon gegangen. Ach, jetzt also und so weiter, ich weiß jetzt nicht, wie man reden würde, aber man sollte, man kann auch noch, wenn man zu spät kommt, dann ans Sterbebett gehen und, sagen wir mal, Dinge noch klären. Man kann sich entschuldigen, wenn man das Gefühl hat, oder man kann ihm Trost zusprechen oder eine Hoffnung zusprechen und so weiter und so fort. Denn auch aus den Vedas hören wir, dass der Hörsinn als letztes schwindet. Und auch dann können wir noch gemeinsam atmen. Ich möchte sagen, was ich jetzt sage, ist, dass ich habe noch nicht die spirituelle Sterbebegleitung angetötet. Ich wollte erst mal sehen, wie man im Westen, ich habe diese ganzen Dinge rausgenommen aus verschiedenen Artikeln. In Deutschland gibt es eine sehr gute Person, die ein Hospiz leitet. Daniela Tausch heißt sie. Und die hat so ein Pamphlet verfasst aus ihren Erfahrungen, wo sie die verteilt werden, damit eben Menschen ihre Leben begleiten können in dem Tod und ihnen Beistand gegeben hat. Das ist noch nicht spirituell, was ich jetzt sage. Ich brauche es aber erstmal so, damit wir wissen, was ungefähr abläuft. Nicht? Denn auch, ich finde, ein spiritueller Sterbebegleiter sollte wissen, womit er es zu tun hat, wie der Tod naht, um sich dementsprechend auch dann zu den richtigen Zeiten richtig zu verhalten. Wir werden das also noch brauchen, was ich hier erzähle, wenn ich zur spirituellen Sterbebegleitung komme. Nicht? Das, was für euch am allerinteressantesten ist. Aber ich muss erstmal so zeigen, wo die Phasen so durchgehen. Dann steht, wenn der Tod direkt vor der Tür steht, öffnen sich die Augen oder sind halb offen. Sie sehen, aber sie sehen nicht wirklich. Nicht? Das ist ungefähr so, wie jemand, der einschläft, schaut so mit glasigem Blick noch in die Zuhörerschaft hinein, aber nimmt nicht wahr in dem Sinne. Der Mund ist geöffnet, der Puls wird noch schwächer und schließlich hört der Herzschlag und das Atmen auf. Dann wird, wie gesagt, wenn der loslassen konnte, wird das Gesicht so zufrieden, als würde er irgendwas Nektarhaftes sehen. Richtig nektarhaft, also wenn man das sieht. So, dann wird noch gesagt in dieser Broschüre, es wird sich dann, man braucht nicht, wenn der gestorben ist, dann, das hört man meistens, da gibt noch so ein paar Atemzüge und dann spürt man auch direkt, wenn der Tod eingetreten ist. Ich habe in Israel einige Zeit verbringen dürfen und einen Ishvara Krishna hieß er, treffen können, der mir erzählt hat, wie der Tod seines Bruders im Krankenhaus stattfand. Und er war dabei. Seine Mutter musste sich kurz vorher, musste kurz das private Örtchen aufsuchen und kam dann zurück. Und Ishvara Krishna sagte ihr dann ganz erschüttert, er ist gegangen. Und seine Mutter hatte das nicht direkt wahrgenommen, weil sie eben die Mutter war. Nicht? Und hatte die Fotoaufnahme, hatte einen Fotoapparat, um den zu knipsen für den Vater, der nicht dabei sein konnte, aus irgendwelchen Gründen. Und er hat dann geknipst, hat dann das Fotoapparat gehalten auf den Sterbenden und wollte abdrücken, hat dann aber gesagt, er ist ja gar nicht mehr da. Von sich aus. Nicht? Sie hatte das nicht richtig gehört, diese Todesnachricht. Sie hat aber selber gesehen, oh, ich kann ihn ja nicht mehr, ist eine einfache Frau, so die reden auch sehr direkt, ich kann ihn ja gar nicht mehr knipsen, also fotografieren, ich kann ihn gar nicht mehr fotografieren, er ist gar nicht mehr da, hat sie dann so gesagt. So, wenn das kommt, dann viele Leute denken im Westen, oh, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, jetzt ist der total, wie soll ich mich ausdrücken, schlimm dran, wenn ich jetzt den berühre, dann nehme ich Anteil in Leichengift und man hat ja schon so gehört von AIDS und so und dann werde ich vielleicht auch gleich morgen sterben und so irrationale Befürchtungen sind da, aber da braucht man keine Angst zu haben. Selbst wenn man eine Wunde hat, da treten bestimmte basische, also bilden sich Basen, das ist das Gegenteil von Säuren, aber auch sowas Chemisches, die aber nicht gefährlich sind für den Organismus eines Menschen, selbst wenn sie wider Erwarten auf irgendeine Weise hineinkommen sollten. Es ist also, wenn man sich dann noch, dann sollte man sich verabschieden, das ist wichtig für einen selber, nicht? Und das heißt, wenn man ihn zurecht machen will, den Toten, ist es gut, wenn man noch eine Stunde, bevor die Leichenstarre einsetzt, den Kiefer so hoch tut mit einem Tuch, weil wenn der offen steht, kriegt man ihn nicht mehr zu, wenn das aus irgendeinem Grunde wichtig ist für Leute, die sich noch verabschieden wollen. Nicht? Das ist gut. Es ist gut, Fotos zu machen, habe ich auch erfahren, denn gute Freunde können sich dann verabschieden. Nicht, die also nicht kommen konnten und so weiter, können sich dann verabschieden. Das ist also was das normale Szenario eines normalen Todes, der wie gesagt stattfindet. Ich hatte gesagt, 90% der Sterbenden sterben in Betten, meistens leider nicht ihren eigenen, sondern in Intensivstationen, Altersheimen und so weiter. Das ist das normale Szenario, was wir erwarten können bei einem normalen Tod. Nun möchte ich gerne euch ein Szenario zeigen von einem Tod im Krankenhaus, wie das aussieht. Das ist geschrieben worden von Rudolf Kautsky, falls es interessiert, der ein Buch herausgeschrieben hat mit Interviews von Leuten, die Sterbende begleitet haben. Und hier die letzte Stunde mit N, der wird nur mit N genannt aus diskreten Gründen. Ich durfte zu N gehen. Ich setzte mich rechts neben sein Bett und sprach leise und ruhig mit ihm. Er war sich bewusst, dass ich da war. Als die Schwester den neuen Dauertropf mit dem Herzstärkungsmittel anhängte, bemerkte ich, dass sein Pulsschlag auf 140 stand. Darf ich mal fragen, was ist der normale Pulsschlag für die?
60 bis 100.
Nach wenigen Minuten sah ich, dass der Funken auf dem EKG sehr viel weiter ausschlug. Er schlug jetzt 3 bis 4 Quadrate hoch. Der Herr N. weiß nicht, dass er sterben muss. Der wird überrascht, wie viele. Ich rief die Schwester und bat sie, nach der Infusion zu schauen. Die Schwester legte den Hebel wieder um und verließ uns. Nun, der Herr N. Richtet sich auf, weil er will immer wieder die Infusionsnadel aus der Brust reißen, und richtet sich sehr auf, dass der Beschreiber die Hand festhält. Er regte sich sehr auf, dass ich seine Hand festhielt. Er wurde sehr böse und ärgerlich auf mich. Ich konnte aber nicht alles verstehen, was er sagte. Es war ein ständiger, hartnäckiger, fast heimtückischer Kampf zwischen uns beiden. Ich versuchte ruhig mit ihm zu sprechen. Ich sagte, ich könne ihm den Wunsch nicht erfüllen, die Infusionsnadel rauszuziehen. Wir sollten doch über etwas anderes sprechen. Ich sagte zu N., als er mich wieder einmal fast bösartig aufforderte, ihn endlich freizugeben, er wolle endlich frei sein und ich solle endlich die Infusionsnadel aus seiner Brust nehmen. Ich sagte zu ihm, ob er denn sterben wolle. Er wurde sehr ärgerlich über meine Frage und sagte, ach was. Es war um 10 Minuten vor 6 Uhr. Nachdem ich fast 90 Minuten gewartet hatte, kam der glattgesichtige Arzt und sagte, ich könne nun kurz zu N gehen. Ich ging durch den Vorraum. Ich öffnete die Tür. Als ich eintrat, leuchteten seine Augen auf. Er sagte, endlich bist du da, und verlangte abermals von mir, die Infusionsnadel aus seiner Brust herauszunehmen. Er wechselte zwischen Erkennen und Verwirrtheit. Das kennen wir schon, dieses Vergehen der Orientierung. Genauso wie in den letzten Stunden. Ich war höchstens eine Minute bei ihm, dann bemerkte ich, wie seine rechte Hand heftig und unruhig und ängstlich und zerfahren über das Betttuch hin und her rieb. Das kennen wir auch, diese unruhigen Bewegungen, die dann diese Unruhe, die den Sterbenden überkommt. Ich kannte diese Bewegung, er hatte sie schon mehrmals ausgeführt, nicht aber mit einer solchen Heftigkeit. Und ich wusste, dass das Sterben oft solche Form annimmt. Gesehen hatte ich es allerdings noch nie. Ich stand auf, ich legte ihm die Hand auf die Stirn und sagte zu ihm, fürchte dich nicht, fürchte dich nicht. Ich hatte es ihm eigentlich schon die ganze Zeit schon sagen wollen. Meine Hand lag auf seiner Stirn. Ich nahm sie weg. Er war ruhig. Jetzt konnte ich seine Augen sehen, die ich durch meine Hand bedeckt hatte. Sie waren gebrochen. Haben wir auch vorhin gehört. Ben war tot. Sein Gesicht trug den Ausdruck des Entsetzens. Der Kopf war hinten übergeworfen. Es war mir, als habe er erst in dieser Sekunde begriffen, dass er sterben müsse. Und als ob er darüber sehr erschrocken gewesen sei. Und dann kommen noch einige anderen. Nicht dieser unmenschliche Tod, also ich kann hier nur so zeigen, wo die noch so verlängert werden und nicht informiert werden, weil der Westen eben verdrängt, was da kommt. Diese große Chance, die einfach verspielt wird, ist einfach sehr traurig zu hören für die armen, bedingten Wesen. Nicht? Ja. Gut, das war also der Tod in einem Krankenhaus. Ich werde hier abbrechen, weil wir 10 Minuten vor Mittagessen haben. Fast komisch, dann wieder ins Leben so zurückzukommen. Ich werde dann aber nachher sprechen über Tod in der östlichen Kultur, wie dort das Sterben geht. Ich habe eine unglaublich wissenschaftliche Analyse, da brauche ich einen Hochleistungs-Hellraumprojektor für, haben wir alles hier, und werde die einzelnen Auflösungsprozesse, nämlich besonders werde ich über das schreiben, was bei der äußeren Auflösung des Körpers in der Psychologie vorgeht, was man sieht, die Vision, die ein Sterbender hat. Total interessant. Totaler Höhepunkt. Dann werde ich über die spirituelle Sterbehilfe sprechen. Ich habe, wie gesagt, noch nicht darüber gesprochen, weil ich euch einfach, ich wollte das ein bisschen trennen, den Tod in der westlichen Kultur, wie der so auftritt, wie damit umgegangen wird, was an Wissen da ist. Und dann werdet ihr sehen, wenn wir zu unserer Tradition kommen, dann wird das unglaublich losgehen. Dann kommt der Nektar sozusagen. Jetzt bin ich noch ein bisschen schwer und ein bisschen bodenständig, also westlich und abendländisch, aber wir kommen noch hoch. Wir werden fliegen in die Unsterblichkeit. Ja. Gut, also darf ich jetzt noch Folgendes machen, sagen. Ich möchte euch jetzt schon 10 Minuten früher entlassen. Nicht mit einer ganz privaten Agenda im Hinterkopf. Ich möchte euch bitten, schnell gestrafft Passalen zu essen und dann euch hinzulegen. Ich möchte euch einen Tipp sogar geben, den ich in meiner einen ayurvedischen Tipp, legt euch auf die linke Seite. Dann wird die Leber so ein bisschen massiert und tut dann besser den Stoffwechsel anregen und ihr seid total ausgeruht, gut verdaut, mit einer großen, starken Aufnahmekraft zurück. Nicht? Also ich würde euch bitte sehr herzlich bitten, alles zu tun, alles zu tun, was gut geht, damit ihr frisch seid. Wir werden uns sehen, wann? Um 16 Uhr. Oder? Um 16 Uhr. Wir haben also 2 Stunden und es gibt keinen Grund in der Welt, warum ein gesunder Mensch, der noch nicht im Sterben anheimgestellt ist, nicht ausgeschlafen zurückkommen sollte. Habe ich jetzt noch. Vielen Dank.